Radio 1. Die Profis. Mit Milena Fessmann.
Hallo und herzlich willkommen zu den letzten Profis im Jahr 2024. Wir sprechen heute über Klimaziele oder besser Klimazielverfehlungen, bauen Brücken mit Musik, fragen uns, wie frei die Wissenschaft eigentlich ist weltweit, blicken hinter die Kulissen von Copernicus und sprechen in der nächsten halben Stunde über 35 Jahre Mauerfall. Aber als ständige Hörer dieser Sendung wissen Sie es, zuerst kommt natürlich der wöchentliche Scanner.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Genau so ist es. Sie sollten uns anrufen, so Sie denn mitspielen wollen beim Scanner-Spiel. Und ich kann Ihnen ja mal sagen, was es heute zu gewinnen gibt. Außer dem Zeitwissen-Abo natürlich, nämlich den Denkpause-Kalender. Sie kennen die Rubrik von Radio 1. Dazu gibt es jetzt einen Tischkalender, herausgegeben von Oliver Seltmann von Radio 1 oder dem RBB, also von uns quasi. 365 Tage gibt es die Denkpause mit interessanten Zitaten, mal lustig, mal philosophisch, mal tiefgründig, mal kurz, mal lang. Kurzum, die Denkpause auf Radio 1. Rufen Sie uns an unter 0331 70 99 111. Guten Tag, Doreen. Hallo, Doreen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Wie war Weihnachten?
Ja, ganz entspannt und mit lieben Menschen. Danke.
Das hört sich gut an. So war es bei uns auch, kann ich an dieser Stelle auch sagen. Es ist ja nicht bei allen Leuten so, aber es freut mich, dass es bei Ihnen so war. Wie geht das Wochenende und die Zeit bis Silvester weiter bei Ihnen?
Ich bin heute noch mit Freunden zum Kochen und Lesen verabredet und Silvester zu einer privaten Feier. Alles gut.
Sehr gut, das klingt gut. Zum Kochen und Lesen. Lesen Sie tatsächlich gemeinsam?
Ja, manchmal stellen wir uns Bücher vor, beziehungsweise zitieren daraus oder geben Empfehlungen, genau.
Wow, nicht schlecht, muss man sich merken. Sie kennen das Scannerspiel, wir stellen Ihnen Nachrichten aus der Wissenschaft vor und Sie müssen uns sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Bereit dafür?
Ja.
Sehr gut, dann fangen wir mit der ersten Nachricht an.
Blaukehlaras sind gute Nachahmer. Blaukehlaras, eine Papageienart, können nicht nur uns Menschen gut nachmachen, sondern auch ihre Artgenossen. Das hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden. Dabei geht es vor allem um das Nachahmen von Bewegungen und Gesten. Das Ergebnis ist für Wiederansiedlungsprojekte wichtig. Denn die ausgewilderten Papageien könnten das Verhalten ihrer freilebenden Artgenossen einfach nachmachen und sich so besser anpassen. Blaukehlaras sind also wahre Imitationskünstler.
So, Doreen, sind sie das oder sind sie das nicht? Die Blaukehlaras.
Das ist eine gute Frage. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich und ich habe gerade so als die Frage vorgelesen wurde oder begann, so genickt. Halt, wenn ich an Ara denke, habe ich sofort so eine Kopfnickbewegung. Aber ich sage jetzt einfach mal ja.
Das stimmt, denn das Talent zum Nachahmen können sich die Tiere gut in einer neuen sozialen Umgebung zurechtfinden. Also richtig, erster Punkt. Prima. Kommen wir zur zweiten Frage.
Tiefschlaf hilft nicht beim Erinnern. Bisher ist die Forschung davon ausgegangen, dass wir Erlebtes im Tiefschlaf verarbeiten und es so im Langzeitgedächtnis abspeichern. Doch Forschende aus Berlin wissen jetzt, das stimmt nicht. Denn laut einer neuen Studie ist unser Gehirn im Tiefschlaf komplett ausgeschaltet. Erst wenn wir aufwachen, kann es mit der Gedächtnisbildung weitermachen. Im Tiefschlaf verarbeiten wir also nichts.
So, Doreen, verarbeiten wir im Tiefschlaf oder tun wir das nicht?
Also die Behauptung stimmt nicht. Aus meiner Perspektive, meinem Erfahrungswissen, brauchen wir die REM-Phase, um genau in diese Tief- oder Traumphasen zu kommen. Und ich würde sagen, das stimmt nicht.
Das stimmt, dass es nicht stimmt sozusagen, denn Tiefschlaf hilft tatsächlich bei der Bildung des Langzeitgedächtnisses. Die Forschenden haben die Vermutung, dass sogenannte Slow Waves in der Hirnrinde dafür verantwortlich sind. Sie treten im Tiefschlaf auf und machen das Langzeitgedächtnis besonders empfänglich für Informationen. Sehr gut, wenn Sie die nächste jetzt noch richtig haben, dann können Sie wählen zwischen dem Kalender und weitermachen. Bereit für die nächste und die dritte Nachricht?
Ja, na klar.
Sehr gut, hier ist sie.
Verspätete Geschenke sind kein Grund zur Sorge. Besser spät als nie. Das gilt zumindest beim Schenken. Ob an Weihnachten oder am Geburtstag. Wer sein Geschenk nicht pünktlich überreicht, hat oft ein schlechtes Gewissen. Die Sorge, der Beschenkte könnte sich nicht wertgeschätzt fühlen. Eine neue Studie zeigt jetzt, das ist Unsinn. Der Beschenkte freut sich immer, egal ob pünktlich oder nicht.
So, wie sind Ihre Erfahrungen mit Geschenken? Selbst wenn man welche bekommt oder wenn man sie an andere weitergibt, ist das richtig oder falsch?
Also ich glaube, Geschenke kommen immer vom Herzen. Und gestern war ich mit einer Freundin unterwegs und ich habe halt noch eine Bescherung bekommen sozusagen und habe mich genauso gefreut, als wenn die jetzt unter dem Weihnachtsbaum gelegen hätte. Also persönlich würde ich denken, das stimmt.
Und wieder haben Sie recht, denn Schenkende überschätzen den negativen Einfluss durch ein zu spätes Geschenk deutlich. Nur gar kein Geschenk kann tatsächlich negative Auswirkungen auf die Beziehung haben. Sehr gut, Doreen. 3 von 3 würde ich mal sagen. Jetzt ist die große, große Frage.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
So, machen Sie weiter oder nehmen Sie die Denkpause, den Kalender?
Ach, ich versuche zu zocken. Zeitwissen hatte ich schon einmal geschenkt bekommen. Vielleicht klappt es ja nochmal.
Oh, wie schön. Na, dann machen wir mal weiter. Dann kommen wir hier zur letzten und sozusagen finalen Frage.
Opioide haben keinen Einfluss auf das Gehirn. Obwohl Opioide eine schwere Abhängigkeit auslösen können, haben sie keinen Einfluss auf unser Gehirn. Das haben US-amerikanische Forschende herausgefunden. Für die Studie haben sie Gehirne von Menschen mit einer Opioidabhängigkeit untersucht. Das Ergebnis ist überraschend. Die Droge hat keinen Einfluss auf einzelne Gehirnregionen. Auch die Funktionen des Gehirns werden laut den Forschenden nicht beeinträchtigt.
So, die finale, die letzte aller Fragen, Doreen. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Also aus meiner Perspektive stimmt das nicht. Also es ist eine Art Psychopharmaka und die wirkt auf jeden Fall auch auf die Psyche, aufs Gehirn ein. Also die Behauptung stimmt nicht.
Und auch da haben Sie wieder recht. Herzlichen Glückwunsch, denn Opioide verändern das Gehirn und seine Funktionalität tatsächlich. Sogar schrumpfen einige Teile des Gehirns deutlich. In anderen Bereichen nimmt das Volumen zu. Also 4-mal richtig, 4-mal Gewinn und damit Zeitwissen ist Ihres. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig.
Das ist schön. Wir freuen uns auch. Und jetzt müssen Sie mir noch verraten, welches Buch Sie heute Abend mitbringen zu dem Lesen und Kochen mit Freunden.
Okay, dann muss ich schnell nochmal auspacken. Ganz kleinen Moment. Und zwar hat ich habe es dann gestern im Café, wo wir waren, nochmal eingepackt. Es geht ein bisschen um KI.
Aha.
Und die hat so zauberhaft.
Wir hören das auspacken, genau.
Ja, Clara und die Sonne von Katsuo Ishiguro. Also ist auch ein Nobelpreisträger für Literatur gewesen. Blessing Verlag sagt mir noch nichts, aber ich freue mich drauf. Ist ein Roman. Clara und die Sonne.
Eine wahre Empfehlung. Vielen Dank, Doreen. Viel Spaß beim Lesen. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie den Profis gewogen. Tschüss.
Vielen herzlichen Dank. Ebenso.
Tschüss. Es ist jetzt 35 Jahre her. Am 9. November 1989 wurde die Mauer geöffnet und die Menschen jubelten auf den Straßen Berlins. Wir wollen im Jahresrückblick 2024 anlässlich dieses Jubiläums noch einmal zurückschauen. Die Mauer war ein Teil des Alltags von Ost- und West-Berlinern. Doch was bedeutet es, in einer geteilten Stadt zu leben? Wie frei fühlten sich die Menschen damals? Über die unterschiedlichen Perspektiven aus der Zeitzeuginnenarbeit sprechen wir zum Jahresende mit der Historikerin Dr. Sarah Bornhorst. Hallo, Frau Bornhorst.
Ja, hallo.
Was haben denn die Menschen, fangen wir damit mal an, damals gemacht, um sich Freiraum zu verschaffen in einem System, das ja nicht besonders frei war?
Also das war ganz unterschiedlich und es gab ganz unterschiedliche Strategien. Also wenn wir jetzt mal nur auf den Alltag in Berlin gucken, auf den Alltag mit der Berliner Mauer, dann ist es, glaube ich, zum einen wichtig, unterschiedliche Zeitschichten sich anzuschauen. Also die Menschen, die Berlin noch als nicht geteilte Stadt erlebt haben und auch sehr viele Bezüge eben über diese Grenze hinweg hatten, bevor dann die Grenze geschlossen wurde 1961, sind sicherlich anders damit umgegangen und hatten auch eine andere Verlusterfahrung und eine andere Erfahrung von Freiheitsverlust als Menschen, die erst nach dem Bau der Berliner Mauer geboren wurden oder erst nach dem Bau der Berliner Mauer nach Berlin gekommen sind und Berlin dann auch schon als eine anders geteilte Stadt wahrgenommen haben. Und es gibt Menschen, die mit der Mauer gelebt haben und sehr darunter gelitten haben, auch unter der Trennung, die Mauer oder die Grenzziehung hat Familien, Freundinnenschaften, Freundschaften, Partnerschaften auseinandergerissen. Es gab Menschen, die gerade in den 70er, 80er Jahren versucht haben, damit auch einen, ich würde mal sagen, subversiven und kreativen Umgang zu finden, wenn man sich jetzt Leute anguckt in Ost-Berlin, wie die diese, also auch wenn sie im Grenzgebiet gelebt haben, die Restriktionen dort wahrgenommen haben oder auch unterlaufen haben. Es gibt in West-Berlin auch Menschen, gerade in den 70er, 80er Jahren, die diese Grenze gar nicht mehr wahrgenommen haben vielleicht und das als eine sehr starke Normalität wahrgenommen haben, worum es wiederum oder wogegen es wiederum auch Protestaktionen gab von Menschen, die zum Beispiel aus dem Osten gekommen sind in den Westen und gesagt haben, das kann auch nicht sein, dass ihr hier so tut, als wenn alles normal ist und die Mauer einfach nur als eine Leinwand für Kunstaktionen oder Ähnliches wahrnimmt. Das sind vielleicht so unterschiedliche Perspektiven darauf.
Also ich kann mich tatsächlich ja selber daran erinnern, also ich habe mein Abitur in Berlin gemacht und man hat die Mauer natürlich gesehen und sie auch wahrgenommen, aber auch nicht so richtig. Ja, also man hat sie irgendwie angeguckt und wie Sie schon sagten, ja, also das war natürlich mit allem Schrecklichen, was dahinter steht. Ja, also ich war zum Beispiel viel in Ost-Berlin, das heißt, ich war auch auf der anderen Seite, aber man hat sie trotzdem natürlich als einen Teil der Stadt wahrgenommen und vielleicht war das Leben damals in Berlin tatsächlich deswegen oder in West-Berlin zumindest anders als im Rest der Republik, einfach weil es diese Mauer gab. Welche Perspektiven werden dann eher weniger beleuchtet, die Ihnen aber in ihrer Arbeit ständig begegnen?
Zum Beispiel Berichte einer Zeitzeugin, die direkt an der Grenze gewohnt hat, also direkt am Grenzstreifen und heimlich in den Grenzstreifen fotografiert hat. Das war ihre Form auch, sich diesen Grenzstreifen noch in einer gewissen Art und Weise anzueignen und damit umzugehen. Sowas finde ich wichtig. Oder dann auf der anderen Seite auch Perspektiven, also das haben wir auch, ein Interview mit einem Interviewpartner, der als Kind in West-Berlin in Kreuzberg aufgewachsen ist und in der Retrospektive sagt, ähnlich wie Sie das vorhin geschildert haben, ich habe die Mauer als was ganz Normales wahrgenommen und auch die Soldaten, da hat man manchmal in den Grenzstreifen geguckt. Wenn ich heute darüber nachdenke, müsste man das eigentlich als was komplett Unnatürliches ansehen, dass da Bewaffnete rum waren. Wir waren ja nicht in einer Kriegssituation, aber damals habe ich das als was Normales wahrgenommen. Also solche Perspektiven, die nochmal einen anderen Blick darauf werfen und auch jenseits dieser großen Erzählungen sind. Oder auch, wenn man dann zum Mauerfall guckt, dass es da natürlich auch das große Narrativ ist, was natürlich auch ganz viel Wahrheit birgt, dass es ein Freudentag war, dass es ein Einschnitt war für die Stadt, aber auf der anderen Seite auch, dass es für Menschen eben auch bedeutet hat, zum Beispiel Menschen, die von Rassismus betroffen waren, dass für sie der Mauerfall auch einen Zeitpunkt markiert, wo dann rassistische Anschläge zugenommen haben, Ausgrenzung zugenommen hat, der Fokus sehr stark auf das in Anführungszeichen Deutsch-Deutsche gelegt worden ist. Das sind alles Perspektiven, die da sind, die auch bearbeitet werden, aber die vielleicht in dem großen Bild noch nicht den Raum bekommen, den sie haben sollten.
Also ich muss vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, also uns war natürlich schon vollkommen klar, dass es diese Mauer gab, ne, und was dahinter war und dass das eine sehr schwierige, traurige, komplexe Situation war, ne? Also man gewöhnt sich, man hat sich nur tatsächlich einfach dran gewöhnt, ne? Also und weil wir natürlich auf der anderen Seite waren, ja? Also oft nicht natürlich, sondern wir waren auf der anderen Seite, das heißt, wir konnten uns frei bewegen und hatten andere Freiheiten als die Bürger aus der DDR damals. Welche Orte und Ausstellungen kann man denn besuchen, wenn man mehr über das Leben mit der Mauer lesen, ansehen oder hören will? Haben Sie Tipps für uns?
Also natürlich das Leben mit der Mauer kann man sich natürlich in der Gedenkstätte Berliner Mauer bei uns informieren, also sowohl in der Ausstellung im Gedenkstättenareal als auch in unserer Ausstellung im Dokumentationszentrum, wo es um historische Hintergründe oder Ähnliches geht. Dann natürlich an der Eastside Gallery, wo man sich intensiv mit der künstlerischen Aneignung dieser Mauer auch nach dem Fall, also nach deren Fall, beschäftigen kann. Ich möchte noch auf eine Ausstellung hinweisen im Urban Nations Museum. Die Ausstellung heißt Love Letters to the City, wo es auch um künstlerischen Umgang mit Stadt, um Aneignung von Stadt geht und wo auch einige Objekte und O-Töne aus unserer Sammlung zu sehen sind, die sich eben mit dem Umgang, künstlerischen Umgang mit der Mauer sowohl als die Mauer noch stand, als auch danach eben beschäftigen. Und wenn man sich mit unterschiedlichen Perspektiven auf 1989 und die ganzen Erfahrungen oder nicht, natürlich nicht alle, aber eine breite Perspektivvielfalt von Erfahrungen widmen möchte, haben wir bei uns im Besucherzentrum in der Gedenkstätte Berliner Mauer eine Videoinstallation zum 35. Jahrestag des Mauerfalls, wo 17 ZeitzeugInnen zu Wort kommen, die ihre Perspektive darauf schildern und wo die Erfahrung reicht von, ich war froh, dass die Mauer gefallen ist, bis hin auch zu, ich musste mich danach erstmal neu orientieren und erstmal zurechtfinden in der Freiheit, oder andere, die sich beruflich neu orientiert haben und so weiter. Also das sind so Perspektiven, die dort man sich dort auch anhören kann und ansehen auch.
Ich möchte noch eine hinzufügen, nämlich Träum weiter, Berlin, die 90er in der CO Berlin, diese Fotoausstellung, die ich ganz toll fand. Ich habe es ja miterlebt, deswegen findet man da sehr viel wieder. Das ist natürlich nach dem Mauerfall, klar, es ist die 90er, die Party Stadt Berlin und so, aber es ist trotzdem, finde ich, ein großartiger Ausblick, was dann geworden ist danach. Ja, also zumindest was die Partystadt angeht. Über die unterschiedlichen Perspektiven auf den Mauerfall 1989, das war die Historikerin Dr. Sarah Bornhorst. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wunderbar und elitär, so erscheint klassische Musik für Teile unserer Gesellschaft, denn der Zugang ist nicht selbstverständlich. Besonders wohnungslose, psychisch erkrankte, suchtgefährdete oder arme Menschen werden nicht mitgedacht. Genau das will Nils Mönkemeyer, Bratschist und Professor für Viola an der Hochschule für Musik und Theater in München, ändern, in Zusammenarbeit mit der Caritas Bonn. Dafür gründete er 2016 das Festival Klassik für alle und er wurde für sein Engagement mit der Auszeichnung Hochschullehrer des Jahres 25 geehrt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Mönkemeyer. Guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Genau, herzlichen Glückwunsch. Das mal vorweggeschickt. Sie wollen mit dem Festival Klassik für alle Begegnungen und Zugang zu klassischer Musik schaffen und das für Menschen, die von klassischen Konzerten eher ausgeschlossen werden. Warum haben Sie diese Veranstaltung ins Leben gerufen?
Also selber als Musiker ist es für mich so, dass ja der Grund, dass wir Musik lieben, und das ist gar nicht nur Klassik, das finde ich, ist ganz allgemein so, wir lieben ja Musik, weil es uns Emotionen schenkt und weil es uns in eine andere Welt entführen kann. Und für mich persönlich ist eine Magie davon, was ich tun kann, dass wir im Konzertsaal ein gemeinsames Erlebnis haben. Also, dass die Musik etwas ist, was uns zusammenbringt, ohne dass wir Barrieren von Sprache haben oder von Hintergründen. Das wird alles unwichtig und wir teilen einfach etwas, was auf einer ganz tiefen Ebene ansetzt. Und leider ist es bei der Klassik so, dass es sehr teuer ist und die Eintrittskarten sind oft nur verfügbar für Menschen mit etwas dickerem Geldbeutel, und das wollte ich gerne ändern.
Nun gibt es, Sie haben es gerade angesprochen, weniger dicker Geldbeutel. Als Teil des Festivals gibt es sogenannte Patentickets. Was ist das denn genau?
Ah, das ist ein System, was bedeutet, dass wenn ich jetzt eine Konzertkarte kaufe und dann kann ich ein weiteres Ticket kaufen, was dann von der Caritas weitergegeben wird an Menschen, die gerne ins Konzert gehen möchten. Und darüber kann quasi garantiert werden, dass eine wirklich bedürftige Person ein Ticket erhält, und jemand, der etwas Gutes tun möchte, kann das damit machen.
Nun ist es aber doch so, oder so zumindest habe ich das Gefühl, auch tatsächlich eine Hemmschwelle, unabhängig jetzt vom Geld, sich sozusagen, wenn man keinen Zugang dazu hat, in einen Konzertsaal, in eine Philharmonie zu begeben. Wie kann man denn diesen Konflikt auflösen?
Das ist auch genau das, was mich so gestört hat, dass ja Musik soll wirklich für alle da sein und ist auch für alle da. Und viele Menschen haben ja gar nicht Berührungspunkte damit gehabt oder haben einfach da keinen Zugang zu. Und deswegen gehe ich durch das ganze Jahr hinweg in ganz viele Einrichtungen der Caritas, aber auch in Schulen und in Waisenheime, also in alle die Orte, wo vielleicht die Musik was Gutes tun kann und dann sprechen wir über Musik, ich spiele was vor und ich erzähle, wie das so läuft und versuche einfach, dass da ein Bezugspunkt ist und dass vielleicht diese Hemmschwelle etwas niedriger wird.
Wie reagieren denn die Menschen darauf, auf dieses Angebot?
Ach, eigentlich immer sehr offen und aufgeschlossen. Und das ist auch etwas, was für mich eine große Lernerfahrung war, dass wir ja, je älter wir werden, umso fixer werden wir ja auch in unseren Meinungen. Also das kann sehr schnell passieren, dass wir denken, ich weiß, dass mir das und das nicht gefällt. Und wenn man dann die Tür wieder öffnet und einfach mal zuhört, was das ist, dann ist ja, am Ende ist Musik einfach Musik. Also Musik spricht von unseren Emotionen und von uns Menschen und das ist bei Klassik auch so. Von daher ist dann am Ende eigentlich, finde ich, wir sprechen alle eine universelle Musiksprache.
Jetzt haben Sie gerade genau das gesagt, was ich gedacht habe, nämlich Musik ist ja tatsächlich universell und universal und vielleicht auch die stärkste Empfindung oder vielleicht auch die frühkindlichste schon im Mutter, im Bauch kann man ja hören Babys Musik oder können Töne sozusagen wahrnehmen. Was bedeutet Ihnen denn die Auszeichnung zum Hochschullehrer des Jahres?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich dachte auch erst, da macht sich jemand einen Spaß, weil da nur eine E-Mail kam und ich habe das gar nicht so ernst genommen und erstmal nicht geantwortet. Ich finde, das ist sehr schön, dass ich das bekommen habe. Ich glaube, das ist eine wirklich große Ehre auch, weil das unter allen Hochschullehrenden in Deutschland vergeben wird. Aber am Ende ist es natürlich so, ja, ich mache das, was ich mache, das werde ich auch weitermachen und ob ich den Preis bekomme oder nicht. Also das Anliegen, dass Musik für alle Menschen einen Moment von Schönheit und von Emotionalität schaffen soll, der ist natürlich sowieso da.
Nun reden wir oder haben wir jetzt über Ihre Initiative geredet und über Konzerthäuser. Es gibt aber natürlich auch die Schulen. Und da zumindest habe ich immer ein Gefühl, wird ja, wenn was gestrichen wird, dann gerne der Musikunterricht gestrichen. Sie wollen jetzt auch Brücken bauen, auch im Unterricht, beziehungsweise den Unterricht neu gestalten und zwar von diesem Gedanken, Talent gleich Können wegkommen. Was machen Sie denn anders oder wollen Sie anders machen?
Also ich interessiere mich sehr für Hirnforschung. Einmal dadurch, dass ich natürlich selber die ganze Zeit mich verbessere auf meinem Instrument und wir ein großer Teil davon Musik zu machen, ist ja zu üben, also mit sich selber alleine zu sein und diese Fertigkeit zu erlernen. Und gleichzeitig vermittle ich das an der Hochschule, an meine Studierenden. Und ich habe eben diese Schulprojekte, wo ich hingehe und mit Kindern und Jugendlichen spreche. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich irgendwie gar nicht so genau weiß, wie ich das eigentlich machen soll, weil ich dafür viel zu wenig ausgebildet bin und habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie wir eigentlich lernen. Und das Tolle ist ja daran, dass unser Gehirn eine unbegrenzte Fähigkeit hat, neue Dinge zu lernen und sich zu verändern. Und auch, dass wir Menschen in der Lage sind, das heißt Neuroplastizität als Fachwort, also dass unser Gehirn immer neue Verbindungen herstellen kann. Und wenn wir einer Sache Priorität geben, dann haben wir eine unbegrenzte Möglichkeit zu wachsen und Dinge zu lernen. Und das ist mein Ausgangspunkt, dass ich also versuche, Menschen etwas mitzugeben, dass man sagen kann, ja, egal wo ich herkomme oder was meine Voraussetzungen sind, wenn mich etwas wirklich begeistert und ich für etwas brenne oder ich Lust auf etwas habe, dann kann ich das lernen, egal ob ich dafür sozusagen in Anführungsstrichen begabt bin oder nicht.
Also liebe Menschen da draußen, gehen Sie in Konzerte, machen Sie Musik, lernen Sie ein Instrument. Es lohnt sich in jedem Fall. Brücken bauen mit Musik, das war Nils Mönkemeyer, Bratschist und Professor für Viola an der Hochschule für Musik und Theater in München. Und der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird übrigens am 31. März bei der Gala der Wissenschaft in Berlin überreicht. Und wir drücken Ihnen ganz doll die Daumen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss.
Dankeschön.
Mitte Dezember hat der Deutsche Wetterdienst eine Meldung rausgegeben, eine alarmierende, denn das Jahr 2024 verzeichnete nicht nur Rekordwerte bei den Temperaturen, es ist höchstwahrscheinlich auch das erste Jahr, in dem wir die 1,5 Grad reißen. Sprich, die Temperaturen waren im Durchschnitt mehr als 1,5 Grad Celsius wärmer als im vorindustriellen Mittel. Und was passiert? Man hat das Gefühl eigentlich gar nichts, denn trotz der Rekorde scheint es politisch in Sachen Klimaschutz zu langsam voranzugehen. Prominentes Beispiel, die Konferenz in Baku. Ob das Jahr 2024 wirklich ein schlechtes für den Klimaschutz war, darüber sprechen wir jetzt bei den Profis mit Professor Dr. Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir überschreiten die 1,5 Grad erstmalig. Die weltweiten Kohlenstoffemissionen aus fossilen Brennstoffen haben im Jahr 2024 ein Rekordhoch erreicht. Und es ist für Deutschland nahezu unmöglich, bis 2045 Net-Null-Emissionen zu erreichen. In dieser Analyse wird Deutschland aktuell in der Gesamtwertung mit ungenügend bewertet. Und auch in Berlin stehen die Klimaziele dank des Sparkurses auf der Klippe. Hat uns das Jahr 2024 in Sachen Klima nach hinten geworfen oder trotzdem vielleicht auch ein bisschen nach vorne gebracht?
Ich würde sagen, wir treten gerade so ein bisschen auf der Stelle. Es sind ja verschiedene politische, Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Und die Konferenz in Baku hat gezeigt, es ist ein diplomatisches Desaster vermieden worden, aber groß vorangegangen ist es nicht. Es gab immer noch kein eindeutiges Bekenntnis zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern auch die Geldbeträge für die Klimafinanzierung für ärmere und mittlere Einkommensländer wurden nicht ausreichend erhöht. Also wir sind auf der Stelle getreten und dabei wäre eigentlich Beschleunigung angesagt.
Auf welche Entwicklung schauen Sie denn mit besonderer Sorge und wo haben Sie sich mehr erhofft? Außer in Baku.
Ja, ich meine gut, die Klimaverhandlungen gehen ja weiter. Nächstes Jahr wird es die 30. COP geben in Brasilien. Brasilien hat sich da viel vorgenommen. Hoffen wir mal, dass durch die Gastgeberschaft Brasiliens da ein bisschen was bewegt werden kann. Aber politisch, wenn man zum Beispiel auf die US-Wahlen schaut, wenn jetzt die neue US-Regierung ins Amt kommt, da ist ja leider nicht zu erwarten, dass der Klimaschutz jetzt hoch auf der Agenda steht. Die Wahlen in Deutschland sind auch natürlich offen und ist auch nicht klar, wie eine deutsche Bundesregierung, wie hoch sie da den Klimaschutz einstuft. Gleichzeitig haben wir natürlich die Gesetzgebung. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, was Deutschland verpflichtet zu Treibhausgasneutralität. Auf der EU-Ebene können wir vielleicht halbwegs hoffnungsvoll sein, dass die neue EU-Kommission den Kurs in Richtung Green Deal und Emissionsminderung weiterführt. Aber zu befürchten ist, dass das alles nicht schnell genug geht, um den Klimawandel effektiv zu begrenzen, um dann ja eine Erwärmung um weit über 1,5 Grad wirklich auch zu vermeiden.
Man hat ja fast das Gefühl, das ist sozusagen ein Killer-Thema. Ja? Also jeder, der das Wort Klima in den Mund nimmt, wird dafür abgestraft. Also es ist ja irre, Sie sind natürlich kein Psychologe, aber man hat das Gefühl, es ist eigentlich ein Thema, worüber niemand so richtig reden will. Fehlt uns denn hier jetzt vielleicht einfach der politische Wille oder müssen wir uns neue Ziele setzen oder wie kriegen wir das glaubhaft anders kommuniziert?
Ja, das ist eine große Herausforderung, vor denen wir als Forschende auch stehen. Eine Sache, die, glaube ich, problematisch ist, ist, dass viele Menschen auch in der breiten Gesellschaft und auch in der Politik immer noch nicht die Verbindung zwischen Klimaschutz und Klimawirkung herstellt. Denn wir machen ja Klimaschutz nicht, um jetzt die Menschen zu ärgern oder uns Herausforderungen zu suchen, sondern wir betreiben ja aktiven Klimaschutz, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Und diese Verbindung wird scheinbar immer noch nicht gemacht. Uns muss einfach klar sein, mit zunehmenden Temperaturen, zunehmenden Extremereignissen wie Hitzewellen, wie Überflutungen. Ganz konkret vor einem Jahr stand im Nordwesten Deutschlands, wochenlang standen die Äcker unter Wasser. Und das ist natürlich auch mit durch den Klimawandel begründet. Das heißt, wir müssen irgendwie in die Köpfe kriegen, dass Emissionsreduktion natürlich uns hilft, Schäden von uns abzuhalten. Und das sollte eigentlich Motivation genug sein. Außerdem hat es natürlich auch positive Gesundheitswirkungen. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, das haben wir kürzlich vom Wissenschaftlichen Klimabeirat in Brandenburg nochmal betont, Klimaschutz ist auch gleichbedeutend mit Zukunftsfähigkeit. Ja? Also erneuerbare Energien, eine gesunde Ernährung, Naturschutz und Moorschutz, das sind alles Maßnahmen, die Emissionen reduzieren und uns aber auch zukunftsfest machen. Ich glaube, wir müssen mehr die positiven Aspekte und die positive Dynamik betonen, die mit Klimaschutzmaßnahmen einhergehen, wenn sie gut ausgestaltet sind.
Ja, Sie haben es gerade gesagt. Also wir wollen auch gleich nochmal, ich stelle Ihnen gleich noch eine Frage zur Politik. Es ist ja irre, wenn man sich Österreich angeguckt hat, da gab es die schlimmsten Überschwemmungen und ungefähr eine Woche später wurde die FPÖ, die ganz klar nichts vom Klimaschutz hält, zur stärksten Partei gewählt. Und bei uns ist es ja auch ähnlich. Also ich muss gestehen, da bin ich immer kurz vorm Verzweifeln. Aber Anfang des Jahres wird ein neuer Bundestag gewählt. In manchen Parteien ist der Klimaschutz ja nicht das zentrale Thema. Zum Beispiel steht im CDU-Wahlprogramm Kernenergie wieder drin. Wie schauen Sie denn auf das Jahr 25?
Ja, ich glaube, es kommt ganz darauf an, welche Regierungskonstellation wir bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir eine Koalition bekommen und das hängt ja dann ganz davon ab, wie die Kräfteverhältnisse sind. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, woran sich die Bundesregierung halten muss. Wir hatten das Verfassungsgerichtsurteil, was gesagt hat, die zukünftigen Generationen, die jetzt schon lebenden Kinder, haben ein Anrecht darauf, dass wir aktiven Klimaschutz betreiben. Daran ist ja die zukünftige Bundesregierung auch gebunden. Und wir haben natürlich positive Entwicklungen, wie dass zum Beispiel die Kosten für die erneuerbaren Energieträger, allen voran Solarpaneele, dass die Kosten weiterhin massiv sinken. Das heißt, es wird immer mehr Optionen geben, die Energiewende zum Beispiel auch umzusetzen. Und wir haben zum Beispiel einen im Prinzip funktionierenden Emissionshandel, ein Emissionshandelssystem auf europäischer Ebene, der jetzt erweitert wird. Das heißt, also erweitert auf den Gebäude- und Verkehrssektor. Das heißt, die CO2-Preise, also die Preissignale werden auch zunehmend wirken. Also es gibt da schon auch hoffnungsvolle Entwicklungen, nur die sind noch nicht mal ausreichend. Die müssen eigentlich noch weiter vorangetrieben werden. Und ich habe schon Bedenken, oder ich formuliere es andersrum. Ich hoffe, dass die zukünftige Bundesregierung weiter an einer Beschleunigung der Politikumsetzung in Richtung Klimaneutralität arbeiten wird. Und um das Thema Kernenergie zu nennen, das finde ich auch eine merkwürdige Diskussion, weil unsere Energieexpertinnen und Experten schon lange sagen, die Kernenergie wird das Problem nicht lösen, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben genug Optionen über Sonne und Windenergie und eine vernünftige Netzintegration und auch Nachfragesteuerung. Es gibt genügend Konzepte, die Energiewende umzusetzen. Und aus meiner Sicht brauchen wir die Kernenergie dafür definitiv nicht.
Ein vielleicht frustrierter, aber doch auch ein bisschen hoffnungsvoller Forscher im Gespräch über das Klima, das kippt und keinen interessiert so wirklich. Vielen Dank, Professor Dr. Hermann Lotzekampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. So steht es in unserem Grundgesetz. Auch international ist die Wissenschaftsfreiheit geschützt, und zwar durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das UNO-Menschenrechtsabkommen von 1966. Trotzdem befinden sich WissenschaftlerInnen weltweit unter Druck, und das nicht nur in autokratischen Regimen. Wie es um die Wissenschaftsfreiheit aussieht, das messen Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Uni Göteborg jährlich im Rahmen des Academic Freedom Indexes. Das Projekt umfasst 180 Länder und zeigt, dass die Wissenschaftsfreiheit für fast die Hälfte der Weltbevölkerung, also 3,6 Milliarden Menschen, nicht unbedingt die Realität ist. Wie genau Wissenschaftsfreiheit gemessen wird und warum eine Vergleichbarkeit hilfreich sein kann, darüber sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Dr. Lars Lott. Hallo und willkommen.
Hallo.
Also, wenn ich mir vorstelle, Wissenschaftsfreiheit zu messen, das klingt für mich sehr abstrakt. Wie genau machen Sie das?
Wie Sie richtig feststellen, wir können halt kein Zentimetermaß anlegen, um Wissenschaftsfreiheit international vergleichend zu messen, weil es keine objektiven Kriterien gibt, um Wissenschaftsfreiheit irgendwie kenntlich zu machen oder messbar zu machen. Deswegen bedienen wir uns sozialwissenschaftlichen Hilfsmitteln und fragen Expertinnen und Experten anhand eines standardisierten Fragenkatalogs, Fragen beispielsweise zu, wie frei ist die Forschung und Lehre in dem Land, das sie bewerten müssen? Oder wie frei können Universitäten Entscheidungen treffen? Das betrifft die institutionelle Autonomie der Hochschulen. Und anhand dieser Fragen errechnen wir mit einem statistischen Modell dann den Academic Freedom Index, der den wahrscheinlichsten Wert der Wissenschaftsfreiheit abbildet.
Wie steht es denn aktuell um die Wissenschaftsfreiheit? Welche Trends können Sie beobachten?
wir können zwei Perspektiven einnehmen. Und je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen, kommen wir zu ganz unterschiedlichen Konklusionen. Die erste Perspektive ist, jedes Land zählt gleich viel. Und da sehen wir, 2006 war der globale Hochpunkt der Wissenschaftsfreiheit und heute liegen wir nur knapp darunter. Wie gesagt, jedes Land zählt gleich viel. Die zweite, andere Perspektive ist, die Bevölkerung jedes Landes zählt gleich viel. Also jeder Mensch zählt gleich viel in der Betrachtung der Wissenschaftszeit weltweit. Und dann sehen wir, dass es relativ drastisch bergab geht in den letzten rund 10 Jahren, wenn wir uns den globalen Mittelwert der Wissenschaftsfreiheit anschauen.
Warum ist denn so ein globaler Index überhaupt wichtig, um diese Wissenschaftsfreiheit vergleichbarer zu machen?
Wenn wir wissen wollen, welche Auswirkungen Einschränkungen von Wissenschaftsfreiheit haben, wenn wir wissen wollen, wie wir Wissenschaftsfreiheit schützen können, brauchen wir eine vergleichende Messung, um zu schauen, okay, wo steht es um die Wissenschaftsfreiheit besonders gut und wo steht es um die Wissenschaftsfreiheit besonders schlecht. Wenn wir also Wissenschaftsfreiheit effektiv schützen wollen, wissen wollen, welche Implikationen haben Einschränkungen von Wissenschaftsfreiheit, müssen wir das vergleichbar messen können.
Nun ist es ja, ich will nicht sagen wahrscheinlich, aber doch eher offensichtlich, dass in autokratischen Regimen und Systemen Wissenschaftsfreiheit vielleicht eingeschränkt wird. Aber es ist ja auch ein Rückgang in Demokratien zu sehen, oder?
Genau. Wenn wir uns anschauen, wo steht es um die Wissenschaftsfreiheit besonders schlecht, liegen Sie in Ihrer Vermutung richtig. Das sind besonders diejenigen Länder, die autokratisch regiert sind. Aber wir sehen auch Rückgänge in der Wissenschaftsfreiheit in denjenigen Ländern, wo, ich würde sagen, Antipluralisten an der Macht sind. Allgemein die Populisten dieser Welt. Beispielsweise sehen wir, dass die Vereinigten Staaten von Amerika deutlich abgerutscht sind in dem Academic Freedom Index. Sie sind immer noch relativ gut geschützt, insbesondere verglichen mit beispielsweise Indien oder China. Aber sie sind abgerutscht. Und das liegt unter anderem an Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit der Antipluralisten.
Das wird sich wahrscheinlich nicht verbessern bei Amtsantritt von Donald Trump. Wie kann denn die Wissenschaftsfreiheit geschützt werden?
Das ist eine gute Frage, die ich so aus dem Stegreif nicht beantworten kann, zumindest nicht aus einer globalen Perspektive. Was wir wissen ist, dass Demokratie und Wissenschaftsfreiheit gut miteinander leben können und einhergehen. Das heißt, immer dort, wo die Demokratie in Gefahr gerät, gerät auch die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr. Wie wir jetzt die Demokratie schützen können, ist eine Frage, die ich jetzt so spontan nicht beantworten kann, vor allem nicht hinlänglich beantworten kann.
Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Sie jetzt die Lösung gehabt hätten für alles. Gab es denn, wenn wir jetzt mal zurückschauen, Ereignisse im Jahr 2024, auf die Sie ganz genau geschaut haben, die vielleicht einen Einfluss auf die Wissenschaftsfreiheit nehmen werden in der Zukunft, also ab 25?
Was wir uns angeschaut haben und was sicherlich einen Effekt haben wird, sind diejenigen Wahlen, wo die Antipluralisten an die Macht gekommen sind. Beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, wo mit dem Amtsantritt am 6. Januar von Donald Trump zu vermuten ist, dass die Wissenschaftsfreiheit noch mehr unter Druck gerät. Empirisch wird sich das zeigen, ob das der Fall ist, ob unser Bauchgefühl eintritt. Weiterhin haben wir uns angeguckt, und es war vor allem bezogen auf die Bundesrepublik und diese sogenannte Fördergeldaffäre im BMBF, welche Auswirkungen das hat. Wir wissen es noch nicht. Unsere neuen Daten kommen erst im März 2025 heraus. Und dann wird sich zeigen, ob beispielsweise die Expertinnen und Experten auch die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland als vielleicht leicht gefährdet ansehen.
Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal mit Ihnen sprechen. Vielen Dank. Wie frei ist die Wissenschaft weltweit? Dr. Lars Lott, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss.
Sie auch. Tschüss.
Der Anblick unseres blauen Planeten aus dem All hat nicht nur etwas atemberaubend Schönes, wir können auch viel Wissen aus der Beobachtung der Erde ziehen. Das ist das Ziel des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der Europäischen Union. Die Daten sollen zum Beispiel für die Landwirtschaft, zur Überwachung von Wasserqualität und zum Management von Naturkatastrophen wie Waldbränden, Vulkanausbrüchen und Überschwemmungen dienen. Ein Beispiel, die verheerende Flut in Spanien am 29. Oktober diesen Jahres. Durch den Katastrophendienst des Programms konnten innerhalb kürzester Zeit 31 Karten aus dem Katastrophengebiet für die Einsatzkräfte hergestellt werden. Und diese Karten haben dann natürlich auch geholfen, den Einsatzkräften im Katastrophengebiet zu agieren. Wir wollen zum Jahresende einen Blick hinter die Kulissen dieses Programms werfen. Diesen Einblick gewährt uns bei den Profis Dr. Helmut Staudenrausch, Programmleiter des Copernicus am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo.
Guten Tag, freut mich.
mich auch. Alle Menschen können die Daten des Copernicus-Programms nutzen und zum Beispiel schauen, wie er zu Hause aus dem Weltall aussieht. Warum ist das besonders und was zeichnet das Projekt aus?
Ja, also erstmal ist es nicht selbstverständlich, dass die Daten wirklich frei, kostenlos und für jedermann zugänglich verfügbar sind. Das ist schon eine eher neue Entwicklung, nachdem man jahrelang eigentlich so ein bisschen überlegt hat, sind das nicht Spezialistendaten oder ist vielleicht die selektive Verteilung und Zugänglichkeit der Daten vielleicht doch eine bessere Lösung? Ist man nach näherer Betrachtung eigentlich darauf gekommen, dass der sozioökonomische Nutzen schon dann am größten wird, wenn die Daten wirklich frei und offen zugänglich sind, sodass jede Einrichtung, jede Forschungseinrichtung, Behörde, Firma und auch jeder Bürger, jede Bürgerin dann die Daten nutzen kann.
Das heißt also mal runtergebrochen, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich beziehe es jetzt mal auf mich, irgendwie auf einem großen Feld ganz fürchterlich viele Sachen verbrenne, also Umweltverschmutzung begehe, illegalerweise, dann könnten andere Leute das quasi sehen, oder?
Ja, in der Tat, wenn das Feuer lang genug brennt und Sie Pech haben, dass in dem Moment auch wirklich ein geeigneter Satellit drüber fliegt und die Aufnahme macht, dann könnte das passieren. Und das könnte dann dazu führen, dass zum Beispiel eine Polizeidienststelle, die durchaus auch diese Daten nutzen, dann genauer hinschaut und möglicherweise ihre Ermittlungen dann auch auf diese Daten dann abstützt.
Okay, also dann werde ich das mal lieber nicht tun. Die aktuell im Orbit befindlichen Satelliten haben unterschiedliche Aufgaben. Welche Missionen gibt es denn?
Ja, also im Copernicus-Programm gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Satelliten. Das sind Satelliten, die optische Kameras haben. Das sind Satelliten, die Radardaten aufnehmen. Dann welche, die auch im optischen Bereich operieren, aber atmosphärische Bestandteile analysieren. Andere messen die Erdoberfläche über die Laufzeit der Signale, die sie aussenden, kann man dann auf die Erdoberfläche oder auf die Meeresoberflächentopographie schließen. Und damit kann man unterschiedlichste Anwendungen dann unterstützen, die wirklich sehr, sehr breit sind. Meeresüberwachung, unterschiedlichste Dinge über Land, Vegetation beobachten, Wasserflächen beobachten oder eben atmosphärische Bestandteile wie Treibhausgase oder Luftschadstoffe monitoren, um damit dann eben alle möglichen Informationen dann dadurch zu gewinnen.
Das klingt jetzt ziemlich einfach, ist es wahrscheinlich nicht, denn welche Herausforderungen gibt es denn?
Da gibt es natürlich viele Herausforderungen. Ich meine, die Raumfahrt ist natürlich Hightech, Hochtechnologie. Das reicht von dem Bau der Satelliten, die ja im Weltall ihren Dienst verrichten müssen, wo sehr harsche Bedingungen herrschen, was Strahlung, Temperaturunterschiede und so weiter betrifft. Dann die ganze Datentechnologie, die dahinter steht. Man muss riesige Mengen Daten aufnehmen, vom Satellit zum Boden übertragen, am Boden dann natürlich auch verarbeiten, mit Hochleistungsrechnern und entsprechenden Datenleitungen etc. Und die Satelliten müssen natürlich auch ins All. Dafür sind Raketen notwendig. Auch das ist Raketenwissenschaft, logischerweise. Ja, insofern gibt es viele Herausforderungen technischer Art. Aber natürlich gibt es auch noch andere Herausforderungen programmatischer Art. Die Dinge sind nicht gerade billig. Raumfahrt kostet relativ viel Geld. Und der Nutzen der Raumfahrt ist uns im DLR natürlich sehr gut bekannt, aber oftmals in der Öffentlichkeit eigentlich nicht so sehr präsent. Man kennt vielleicht die Satellitenaufnahmen vom täglichen Wetterbericht, da sieht man das manchmal. Aber auch, ich meine, dass jedes Handy beispielsweise Satellitensignale empfängt, um die Ortung sicherzustellen, möglich zu machen, GPS- oder Galileo-Signale oder dass Zeitsignale, die von Satelliten kommen, wichtig sind, um zum Beispiel Windkraftwerke zu steuern. dass in der Landwirtschaft Erdbeobachtungsdaten eingesetzt werden, in der Schifffahrt, im Verkehrsmanagement, im Umweltmanagement. Das wissen viele nicht. Und deswegen ist es manchmal eine Herausforderung, dann auch für die nötigen Budgets sozusagen zu argumentieren.
Nun steht das neue Jahr unmittelbar bevor. Was passiert denn 2025? Also abgesehen davon, dass Sie noch mehr Leute davon überzeugen müssen, Gelder zur Verfügung zu stellen, was gibt es konkrete Missionen, die geplant sind?
Ja, also wir haben ja derzeit 10 Copernicus-Satelliten schon im Orbit. Einer davon ist ausgefallen und 2 sind gerade in der Betriebnahme. Die sind erst vor kurzem gestartet. Die werden dann nächstes Jahr sozusagen in Betrieb genommen und operationell geschaltet. Und dann stehen nächstes Jahr auch einige neue Starts an. Es werden also insgesamt nächstes Jahr 4 neue Missionen gestartet in Copernicus. Das sind 2 eigenständige Satelliten, einer im September und einer im November, die jetzige Konstellation dann weiter ergänzen werden. Und 2 Messinstrumente, die auf Wettersatelliten mitfliegen. Das sind also keine eigenen Satelliten, die werden auch nächstes Jahr starten. Das heißt, wir kriegen 2025 einigen Zuwachs und sind ganz gespannt und hoffen natürlich, dass das alles so klappt.
Das hoffen wir natürlich auch. Das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Europäischen Union und seine Aufgaben. Wir sprachen mit Dr. Helmut Staudenrausch, Programmleiter des Copernicus am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Künstliches Licht verwirrt Motten. Motten fliegen immer zum Licht. Schon die Römer haben dieses Wissen genutzt, um Insekten zu fangen. Dabei werden die Motten gar nicht vom Licht angezogen, es stört ihren Flug. Denn die Tiere orientieren sich eigentlich an der Sonne, dem Mond oder an den Sternen. Durch künstliche Lichtquellen verlieren sie diese Orientierung. Nur deshalb umkreisen die Motten das künstliche Licht bis zur völligen Erschöpfung.
Radio 1. Nur für Erwachsene.